Diese zwei Situationen habt ihr bestimmt auch schon erlebt. Ihr fahrt in die Kurve, wollt nochmal richtig nach innen ziehen, doch der Kurvenausgang kommt bedrohlich nahe und das Motorrad macht nicht, was ihr wollt. Oder ihr sitzt auf einem Motorrad, fühlt euch total unkomfortabel und es macht einfach nicht das, was ihr euch vorstellt. Gleichzeitig geht euer bester Freund mit dem Motorrad aber um die Kurven wie ein junger Gott. Das hat dann nicht unbedingt was mit Fahrkönnen zu tun, sondern mit dem Fahrwerk. Ein absolut unterschätztes Thema und hätte ich in den Situationen gewusst, wie einfach es eine Lösung gibt, nachdem ich diese Folge Gasgeflüster gehört habe, ich wäre sofort zum Händler gelaufen. Am besten zu Lars Sänger, unserem heutigen Gast. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung rund um das Thema Fahrwerk mit. Mit ihm sprechen wir darüber, wie ihr checken könnt, ob euer Fahrwerk richtig eingestellt ist, was ihr machen könnt und was gutes Tuning rund um das Fahrwerk tatsächlich kostet. Für alle, denen das noch nicht reicht, haben wir ein ganz spezielles Angebot, ein kostenloses Fahrwerkseminar. Alle Informationen dazu findet ihr am Ende dieser Folge. Und jetzt viel Spaß mit Gasgeflüster.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Es ist, während wir hier aufnehmen, der 8. Januar und damit die erste Aufnahme in diesem frisch gebackenen Jahr, auch wenn ihr schon eine gehört habt. Und warum moderiere ich das so komisch an? Weil ich hier gerade im Vorgespräch schon fast Pipi in den Augen hatte vor lauter Lachen. Und wenn das der Start ist in dieses Jahr und wir das auch nur annähernd so weiterführen, dann seid euch sicher, da kommen wieder einige gute und viele Folgen mit viel Unterhaltung und Lust vor allem durch mich und meinen Co-Moderator, weil es war einfach schon wieder ultra witzig. Macht Spaß auf mehr und damit gar nicht lange um den heißen Brei geredet. Frohes noch, Neues noch und liebe Grüße nach Darmstadt. Hallo Michel.
Ja, hallo Jan, ich grüße dich auch recht herzlich, wünsche dir auch noch ein frohes Neues, auch wenn wir uns ja schon einige Male ausgetauscht haben. Nach deiner Rückkehr jetzt aus St. Moritz, wie wir das in der letzten Folge ja so schön hatten, zurück an die Werkbank, zurück zum Pöbel. Und Werkbank ist auch ein richtiges Stichwort, denn wir werden ein technisches Thema heute in der Folge haben. Eins, auf das wir uns schon sehr, sehr lange freuen. Mit einem mega spannenden Gast, der kurz vor Weihnachten nochmal für ein Gasgeflüster-Highlight gesorgt hat und so, so viel positives Feedback ausgelöst hat. Und ich würde sagen, er macht schon den Gruß in die Kamera und ich grüße an dieser Stelle auch schon direkt wieder Lars Sänger. Lars, schön, dass du da bist und auch dir noch ein frohes Neues.
Das wünsche ich euch auch, meine lieben Freunde. Danke, dass ihr mich schon mal eingeladen habt. Ja, Jahreswechsel war rasant, ging sehr schnell rum. Und wenn ich rausgucke, heute hat es mal richtig geschneit, freuen wir uns. Wir haben eine sehr schöne Werkstattzeit gerade und ich denke, das passt heute super zum technischen Thema.
Absolut. Also, es ist nämlich,
Dankeschön für die Einladung.
Es ist kalt, es ist eisig, Schnee ohne Ende. Dich hat es zwischen den Jahren auch noch ordentlich gebeutelt. Das hat den eigenen Aufnahmetermin nach hinten verschoben. Deswegen umso mehr ein gesundes Neues, wie man ja auch in Ostdeutschland eher sagt als frohes Neues, wie ich es gewohnt bin. Super geil, dass es klappt. Wir hatten schon angekündigt, haben auch in der letzten oder danach der letzten Folge ein paar Fragen zugeschickt bekommen, weil wir hatten schon angekündigt, dass wir heute über Technik reden, genauer über das Thema Fahrwerk. Wer Lars erstmal kennenlernen möchte, dem sei unbedingt eben die vorletzte Folge empfohlen. Es war witzig, es war unterhaltsam und es war auch sehr informativ. Und dieser Mann hat einfach Geschichten zu erzählen. Das ist unglaublich. Also nach der letzten Podcast-Aufnahme stellte sich noch raus, dass er diese Winter-Challenge gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie die sich genau nennt. 1 bis 24. Am 1. Dezember 1 Kilometer laufen, am 2. 2. Bis du halt am 24. 24 Kilometer läufst. Es ist Wahnsinn. Gerade im Vorgespräch hat er noch wilde Stories aus Dakar und was weiß ich nicht erzählt, was der Mann schon alles erlebt hat. Aber damit könnten wir gefühlt das ganze Jahr wahrscheinlich füllen. Heute wollen wir uns deswegen aber umso mehr spezifizieren. Und es geht um das Thema, was vermutlich oft viel zu sehr unterschätzt wird, aber maßgeblich ist, wenn man gescheit Motorrad fahren möchte. Es geht um das Thema Fahrwerk. Und damit starten wir doch mal direkt rein. Es geht um Fahren und es geht um irgendein Werk. Lars, was ist eigentlich ein Fahrwerk?
Ich sag's mal ganz banal. Das Bindeglied zwischen Motorrad und Fahrbahn. Ne? Und ihr habt's gesagt, von der Priorität her ganz, ganz oben angesiedelt. Denn wir haben jetzt die ganzen letzten Jahre, sagen wir so seit 2012, BMW ganz vorn dran, dieses Wettrüsten auch bei den Superbikes leistungsmäßig gesehen. Aber was bringt uns die ganze Leistung am Motor, wenn wir sie nicht umsetzen können? Ne? Also das definiert sich, denke ich, selber. Und Da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf, weil das ist auch eine Sache, die wir halt extremst individualisieren können. Das heißt für jeden Fahrer, auch natürlich für verschiedene Fahrzeugfabrikate, für verschiedene Modelle. Ich kann natürlich ein Enduro-Motorrad oder muss das komplett anders konfigurieren wie ein Supersportler. Aber es gibt halt einfach mal von vornherein eine gewisse Herangehensweise, die wir vielleicht heute mal in einer ganz kurzen Analytik so umschreiben wollen für euch. Wie stelle ich mich dem Thema an, wie gehe ich an mein privates Fahrzeug überhaupt erstmal ran, um dort Fuß zu fassen?
Jetzt hast du einen wichtigen Punkt, den wir auch aus der Fragenliste mit drauf haben, schon angesprochen. Das sind die unterschiedlichen Fahrwerke. Ne? Jedes Motorrad hat eine andere Ausrichtung, dementsprechend eine andere Art von Fahrwerk, will ich jetzt mal sagen. Aber es gibt natürlich per se Ähnlichkeiten. Und du hast gerade das beschrieben, das Fahrwerk ist das Bindeglied zwischen Motorrad und Fahrbahn. Und da stellt sich für mich direkt die Frage, aus welchen Komponenten besteht denn das Fahrwerk? Was macht denn für dich das Fahrwerk auf? Welche Teile würdest du da aufzählen?
Ich sag's mal ganz überspitzt. Normalerweise exklusive Kabelbaum und Motor gehört alles in irgendeiner Form zum Fahrwerk. Also wir haben unsere Bindeglieder, das sind unsere Reifen. Die nehmen wir jetzt mal als Schuhe her. Die stellen natürlich die Traktion her, mal maßgeblich. Dann kommen unsere Felgen. Selbst da können wir wieder Unterschiede machen. Wenn ich da auf extrem leichte Komponenten setze, hat das auch wieder einen Einfluss. Dann kommt letztlich unsere Telegabel vorn. Und unser mittlerweile meistens Monodämpfer hinten, ne? Also die Stereodämpfer sind ja eigentlich Schnee von gestern, wo wir dann links und rechts einen Dämpfer angesiedelt haben. Wir haben jetzt eigentlich immer ein Zentralfederbein. Und das Fiese beim Motorradfahrwerk ist einfach die Sache, dass wir hier eine Funktionskonzentration haben. Das heißt, beim Auto kann ich das sehr schön zerlegen. Das wissen die meisten von euch, ihr habt den Schwingungsdämpfer. Der ist meistens in einer kleinen zylindrischen Kartuschengestalt unterm Fahrzeug und dann haben wir eine Spirale oder eine Blattfeder unter dem Fahrzeug. Das sieht man schön bei einem Mercedes Sprinter zum Beispiel hinten, wenn man so eine Starrachse hat, sieht man die zwei Bauteile getrennt. Beim Motorrad ist es halt leider so, dass wir auf engstem Raum, sprich in unserer Teleskopgabel vorn, beide Bauteile vereint haben. Na, und das, denke ich, müssen wir heute mal aufklären. Wie können wir das einfach erstmal von Grund her für uns im Kopf zerlegen und welches Bauteil macht hier was? So, wenn wir dann weiter nach oben gehen, haben wir natürlich einen Rahmen. Wir haben Gabelbrillen, die die ganze Gabel dann auch halten und die Kräfte entsprechend an unser Fahrgestell, an unseren Rahmen, ans Rahmenheck und letztlich über den Lenker an uns Fahrer übertragen und dort weitergeben. Ne? Was will ich auf einem Motorrad? Ich will auf jeden Fall in erster Linie mal maximalen Komfort. Ne? Aber ich denke, da kommen wir nachher drauf zurück, wenn wir mal über die verschiedenen Teilbereiche, die ein Fahrwerk abzudecken hat, sprechen.
Aber du sprichst ja jetzt schon über Komfort und du hast ganz viel technische Komponenten genannt. Vielleicht kannst du einfach nochmal so ein paar Sätzen zusammenfassen. Was macht das Fahrwerk eigentlich konkret? Also es ist ja Reifen, weiß jeder, halten den Grip zum Boden, irgendwie Bremse, Gas, müssen wir auch nicht weiter drüber reden. Aber was macht ein Fahrwerk? Was spüre ich da eigentlich in Abhängigkeit auch von der Qualität des Fahrwerkes?
Also in erster Linie geht es darum, für Sicherheit zu sorgen. Das muss man ganz klar sagen. Je mehr Sicherheit, je mehr Fahrkomfort wir empfinden, umso schneller können wir natürlich auch fahren. Natürlich auch umso besser, umso sicherer auf der Straße, umso schneller auf der Landstraße. Das Fahrwerk soll im Prinzip, wie soll man sagen, wenn wir uns jetzt mal eine Situation vorstellen, wir haben jetzt eine starre Gabel drin, also einfach eine Eisenstange und hinten genauso einfach eine feste Verbindung zur Schwinge. Und ich würde damit jetzt eine sehr unebene Straße runterfahren oder noch schlimmer halt im Offroad unterwegs sein. Dann ist relativ schnell klar, denke, das kriegt jeder aus dem Bauchgefühl auch übersetzt, dass wir dort null Traktion herstellen können, dass das einfach super unkomfortabel ist, dass das über alles wegspringt, wegskippt und dort nichts übertragen wird an Traktion. Das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja eine Vorwärtsbewegung generieren. Ne? Und dort wäre ich halt permanent mit so einer ganz, ganz übertrieben steifen Sache angehalten sein, nach irgendeiner Richtung die Fahrtrichtung zu verlieren. Ne? Also ich bin dort in großer Sturzgefahr. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Also zu deiner Frage, denke ich, das Hauptaugenmerk ist zu jedem Zeitpunkt maximale Traktion, also maximale Bodenhaftung, maximalen Kraftschluss zwischen Fahrbahn und Reifen herzustellen. Dass ich permanent in der Lage bin, zu manövrieren, zu bremsen, zu B und zu entschleunigen in dem Fall und die Kräfte halt dahin bringen, wo sie hingehören. Und das ist zwischen Gummi und Fahrbahn, ne? Dass ich dort maximalen Reibwert erzeugen kann. So, je firmer das ist, also je fester ich das gestalte, jetzt nehme ich mal diese Federn, die wir gerade angesprochen haben, raus. Also vielleicht zerlegen wir es dann wirklich nochmal im Detail und baue dort eine Eisenstange ein, dann kriege ich das halt nicht auf die Kette. Ne? Also ich kriege das dort nicht übertragen. So, das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen maßgeblich nach unserer Felge angesiedelt vorne ein Dämpferelement und eine Feder. Das heißt, meistens sind das dann Teleskopgabeln, eine Upside-Down-Gabel, Die obere Seite ist unten mittlerweile, ne? Deswegen upside down. Die waren in der früheren Auslegung andersrum. Jeder, der von euch noch so Fahrzeuge um die 2004er Baujahre hat oder noch eher, da sind meistens noch konventionelle Gabeln. Ich sag mal, der große Aufschwung für Upside-Down-Gabeln kam dann so 2005er Jahre. Ne? Die hat aber dieselbe Funktion wie die konventionelle Gabel. Ne? Hat im Prinzip ein paar technische Feinheiten, technische Raffinessen, dass wir dort die Dämpfung besser und anders einstellen können. Und letztlich besteht aber eine Telegabel immer aus einer Dämpferkartusche, also dem Cartridge, dem sogenannten. Das kennt jeder aus Motorradmedien, denke ich. Und auf der anderen Seite beherbergt das Ganze eine Spiralfeder in erster Linie. Die Spiralfeder ist dafür da, die Kraft von dem Aufbau und von dem Fahrer zu übertragen. Also wirklich zu tragen in dem Fall. Die kann nur ausgewählt werden, die kann nur eingestellt werden. Da sind wir dann schon wieder bei der Individualisierung. Und hinten beim Monoshock sieht es genauso aus. Wir haben unsere derbe Spiralfeder, die außenrum sitzt.
Sag ganz kurz, was ist Monoshock?
Ein ganz normaler, wie soll man sagen, was ihr jetzt alle ganz normal kennt, TTX.
Also ein einzelnes Federbein, nicht dieses Stereo-Federbein mit den zwei Elementen, ja.
Wir kennen es alle noch von XSR oder von den alten Honda-Modellen, wo wir Stereo-Federbeine haben. Da ist dann links und rechts hinten faktisch ein Dämpfer angesiedelt und beim Monofederbein haben wir dann faktisch nur einen Dämpfer zentral in der Mitte der Schwinge verbaut. Ja. Genau, und auch dieser Dämpfer beherbergt wieder beide Funktionen, Dämpfung und Federung. Ne, das ist halt ganz wichtig.
Eine Frage dazu noch, weil du das vorhin beschrieben hast, bei der Gabel mit eine Seite und andere Seite, muss ich mir das so vorstellen oder gibt es technische Lösungen, dass ich quasi die Feder auf der einen Seite habe einer Gabel und die Dämpfung auf der anderen? Oder habe ich quasi in beiden Gabelholmen, ne, das ist ja quasi wie ein Stereo-Federbein sozusagen, ich habe links und rechts eins, oder habe ich in beiden Gabelholmen quasi Dämpfung und Federung?
Genau. Das ist eine Frage, die kommt ganz, ganz oft auch aus der Kundschaft. Und da geht es auch maßgeblich drum, wenn jetzt die Einstellung vom linken zum rechten Gabelholm mal differiert, ne, da sind wir schon ganz schön weit drin. Also welche Einstellmöglichkeiten haben wir denn überhaupt erstmal an der Telegabel? Wir haben unsere Vorspannungsverstellung in erster Linie, da kommen wir dann dazu. Über die stellen wir die Vorspannung von der Spiralfeder ein. Das heißt, damit kann ich die Höhe, unsere Fahrhöhe vom Aufbau definieren. Gehen wir dann nochmal im Detail drauf ein. Und ich kann über die Druck- und die Zugstufendämpfung die Arbeitsgeschwindigkeit der Gabel definieren. Und jetzt wird ganz oft gefragt, genau was du gerade gefragt hast, was ist, wenn links und rechts verschiedene Einstellwerte sind? Ne? Es ist erstmal so, dass wir vorn durch diese ganze Mechanik, die wir vorfinden, also unsere Achse, Gabelklemmung, unsere Gabelbrillen oben, ein komplett mechanisch fest verschraubtes Parallelogramm haben. Das heißt, wenn ich jetzt links mit einer Zugstufeneinstellung von 14 Klicks fahre und rechts mit 17 Klicks, dann kann das trotzdem nur gleichmäßig arbeiten. Das Fahrzeug hat deswegen jetzt keinen Links- oder Rechtsdrall oder kommt da von der Fahrbahn ab. Das gibt es nicht, weil die Mechanik gleicht das aus. Das beste Beispiel, was ich dafür immer sehr gerne hernehme, ist eine geometrische oder gesamtkonstruktive Ausrichtung von einem Fahrrad, was es mal gab. Das ist Cannondale. Die hatten im Prinzip nur einen Gabelholm. Na, das Ding ist auch gerade ausgefahren. Und jetzt neuerdings, sage ich mal so, seit den letzten 8-9 Jahren haben wir antisymmetrische Cartridges. Das heißt, wir haben auf einer Seite nur noch Druckstufe, auf anderer Seite nur noch Zugstufe. Also links und rechts komplett getrennt. Ist für den Endkunde oder für uns alle jetzt auf der Straße erstmal relativ belanglos, aber wenn wir dann in den Sport reingehen und der jeweilige Crewchief möchte dort eine sehr schnelle Änderung oder eine sehr schnelle Adaption vom Setting machen, dann musste der früher immer zwei Gabelhelme zerlegen. So, und jetzt, wenn ich jetzt eine Änderung an der Dämpfungseinstellung für eine Zugstufe machen will, muss ich halt nur noch einen Gabelhelm öffnen. Also das ist eine ganz klassische, wie soll man sagen, Zeitersparnis im Wettbewerb.
Aber um...
Wichtige Frage an dieser Stelle zum Verständnis. Du hast jetzt quasi Druck- und Zugstufe schon angesprochen und vorhin auch mal dieses Geschwindigkeitsthema angedeutet. Ich glaube, wir müssen an der Stelle vielleicht auch erklären, was quasi die Dämpfung genau macht. Ne? Du hast ja vorhin schon beschrieben, wir wollen natürlich dieses Komfortthema. Dafür ist in Anführungsstrichen die Feder da, die das quasi dafür sorgt, dass es in Anführungsstrichen aufgenommen wird. Aber genau. Wir haben ja noch die zweite Komponente, die Dämpfung. Was macht denn diese Zug- und die Druckstufe oder was macht die Dämpfung genau?
Also du hast gerade gesagt, in erster Linie wird der Stoß absorbiert von der Gabel. Das soll ja, wir haben jetzt ein Hindernis auf der Straße, das kann ein Schlagloch sein, das kann ein Gegenstand sein, der da liegt. Und ich will in allererster Linie eine sehr schnelle Absorption. Also der Schlag soll erstmal sehr, sehr schnell verarbeitet werden. Das heißt, die Feder wird gespannt, Der Stoß wird erstmal mit einer sehr offenen Druckstufendämpfung schnell in die Gabel gelassen. So, was würde jetzt passieren, wenn ich den schnell wieder abgebe? Dann verfällt das ganze System natürlich in eine sehr, sehr große Unruhe und ich hätte denselben unkomfortablen Umstand, wie als wenn das überhaupt nicht weggedämpft wird. Ne? Dafür ist unsere Dämpfungseinstellung da. So, und die Dämpfung ist losgelöst von der Geometrie. Das ist einfach nur die Arbeitsgeschwindigkeit. Das heißt, wie schnell kann meine Gabel und mein Stoßdämpfer ein- und ausfedern? Und jetzt ist immer die Frage, ja, wie schnell soll das denn sein? Also wo ist da der Indikator? Ne? Wie stelle ich das richtig ein, beziehungsweise wo ist jetzt die Herangehensweise? Wenn wir nochmal ein ganz kleines bisschen zurückspulen, würde ich sagen, fangen wir mal so an. Die Federung auf der einen Seite, die ja auch in der Gabel verbaut ist, also deine Feder und deine geometrische Ausrichtung, die bestimmt erstmal 80% von deinem Fahrverhalten. Die Dämpfung, bei der wir jetzt schon angekommen sind im Gespräch, sind bloß 20%, weil die stellt dann letztlich wirklich bloß diesen Arbeitskomfort her. Wie schnell, wie reaktiv ist meine Gabel? Wie gut führt das Rad auf der Straße? Jetzt ist es aber klar, wenn ich jetzt ein Serienfahrwerk hernehme, ich wiege jetzt mal gespannt 145 Kilo und setze mich auf das Ding drauf und ich verbrauche schon die Hälfte vom Federweg, nur durch den Umstand, dass ich draufsetze, dann ist klar, dass der Komfort ohnehin schon sehr in Mitleidenschaft gezogen ist. Ja? Also ihr seht relativ schnell, das maßgebliche Glied, was eigentlich wirklich erstmal herzustellen ist, sind unsere Durchhänge. So, und unser Durchhang ist im Prinzip der Wert, wie weit sinkt mein Fahrzeug ein, wenn ich mich draufsetze. Ja, jetzt ist klar, wenn ich jetzt so ein junges Mädchen hernehme mit 51 Kilo, die hat jetzt ihren Instagram-Traum gerade, holt sich hier eine MT-07 ab, kommt an, setzt sich auf das Ding, es passiert genau nichts. Das Ding bleibt komplett ausgefedert stehen. Also, dass die dann ebenfalls einen derart schlechten Fahrkomfort haben wird, wie ich mit 145 Kilo, wenn ich auf dem Gerät sitze, ist einleuchtend. Ne? Also ihr seht schon mal, wie groß die Bandbreite ist. Und in dem Bereich, wo wir jetzt sind, reden wir noch nicht über die Dämpfung. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Fahrzeuge überhaupt in den Arbeitsbereich bringen, wo die in der Lage sind, noch positive, also Stöße aufzunehmen, aber auch nach unten rausfallen zu dürfen, wenn ich jetzt mal eine Welle oder ein Schlagloch habe. Ne? Weil ich will ja selbst, wenn ich eine Welle durchfahre, auch maximalen Kraftschluss zwischen Fahrbahn und Reifen. Ich möchte ja nicht, dass mein ganzer Lenker dann dem Schlagloch mitfolgt und dann den nächsten Stoß wegnimmt, weil in der optimalen Welt würde der Lenker immer auf derselben Ebene bleiben. Ne? So, und unser Fahrwerk unten drunter würde faktisch alles kompensieren. Das wäre der absolute Traumzustand.
Um in deinem Beispiel kurz zu bleiben, die junge Dame beispielsweise, dadurch, dass die Federung überhaupt nicht einfedert, fährt über dieses Schlagloch und das Rad kann überhaupt nicht nach unten abdämpfen sozusagen, weil es ja eh schon maximal ausgefedert ist, dadurch, dass sie kein Gewicht bringt. Wohingegen du, wenn du da drauf sitzt mit deinen 145, voll eingefedert bist, das heißt, das Rad geht in das Schlagloch durchaus rein, hat bloß vielleicht Probleme dann beim Hochkommen, wieder das relativ komfortabel zu gestalten, weil schon so viel Druck drauf ist.
Und ich bin natürlich dann, wenn die Gabel derart eingefedert ist, ihr müsst euch das vorstellen, haben wir alle schon mal gemacht, als Kind eine Luftpumpe vorne zugehalten, zusammengeschoben, dann wird es in allererster Linie mal heiß am Finger, ne? Weil die Luft entweichen will, aber je weiter ich die Luftpumpe zusammendrücke, umso härter wird die auch, ne? Umso progressiver wird die. Und genau dasselbe passiert jetzt, wenn ich von der Federrate her viel, viel zu weich bin. Ich nehme jetzt wieder mich mit meinen 145 Kilo, setze mich aufs Fahrzeug und feder die Gabel schon zur Hälfte zusammen. Dann ist sie natürlich auch in einem Bereich angekommen, wo die auch nicht mehr so willig ist, Stöße aufzunehmen. Ne? Also das Komfortproblem ist bei beiden Fällen jetzt dasselbe. Wie könnten wir das jetzt entschärfen? Beziehungsweise wie könnten wir den zwei Charakteren helfen? Bei der Pippi würde ich natürlich hingehen, würde dann entsprechend eine sehr, sehr weichere oder viel weichere Federrate verbauen, dass die überhaupt erstmal anfängt, das Fahrzeug belasten zu können. Ne? Dass die auch einen negativen Federweg akquirieren kann. Ich denke, das ist vielleicht eine Sache, die müssen wir auch noch ansprechen. Was ist negativer Federweg? Ne? Das ist die sogenannte Federbasis, die es immer einzustellen gibt. Und ich warne da immer ein kleines bisschen. Wir können Fahrwerkskomponenten tauschen, bis der Arzt kommt. Wenn ich die neue Fahrwerkskomponente nicht einmesse und einstelle, fährt die genauso beschissen wie die Originale. Ja.
Aber
also es bringt jetzt relativ wenig, da Öl ins White Power, K-Tech oder sonst irgendjemand Wilbers reinzustecken. Wenn ich es danach nicht einstelle, werde ich wahrscheinlich denselben Effekt haben wie vorher, bloß dass mein Bankkonto entsprechend geschrumpft ist.
Vielleicht eine Frage mal vorab, bevor wir über das Einstellen sprechen. Wenn wir jetzt in diesen Extremwelten unterwegs sind, du hast die MT-07 angesprochen. Und da kommt jetzt eine sehr leichte und eine sehr schwere Person. Also in diesem Rahmen 150 bis 50 Kilogramm sind das Extreme, die man auf das Serienfahrwerk überhaupt noch einstellen kann. Oder sind das solche Extreme, wo du sagst, mit dem Serienfahrwerk, wir reden jetzt auch gar nicht über die Details so, aber da bist du schon am Ende. Das heißt, die müssten eigentlich wenn sie das Motorrad neu kaufen, direkt ein neues Fahrwerk mitkaufen?
Sehr gute Frage. Ich denke, da müssen wir ganz klar differenzieren zwischen dem Einstellbereich, der ohnehin vom Hersteller mitkommt, ne, und der Möglichkeit, die wir als Service Center beziehungsweise auch andere Fahrwerksworkshops dort haben, Komponenten zu tauschen. Von Komponenten rede ich jetzt nicht davon, eine FGR 200 dort reinzustecken, sondern da rede ich jetzt davon, eine Federrade anzupassen. Also es gibt für nahezu alle Umstände, Belange, Federraten, die wir wechseln können, ne, in verschiedenen Längen, verschiedenen Durchmesser, die müssen dann halt ausgewählt werden. Aber das ist dann natürlich schon ein Bauteil, was gewechselt wird, in der Form. Anstelle einer reinen Einstellung, die ich jetzt vielleicht bei einem höherwertigen Fahrwerk mit einem Schraubendreher vornehmen kann.
Also darf ich da ganz kurz einhaken, nur damit die Leute es nicht falsch verstehen. Wenn du sagst, Federrate anpassen und dieses Bauteil wechseln, damit meinst du, egal ob am Dämpfer oder an der Gabel, die Originalgabel bleibt drin. Also es wird das Originalbauteil, die Originalgabel genutzt oder der Originalstoßdämpfer. Es kommt nur eine andere Feder in den Gabelholm beziehungsweise eine andere Feder rund um diesen Monoschock, um diesen Dämpfer hinten. Ne? Also das ist quasi eine Änderungsmöglichkeit. Nicht so, dass die Leute jetzt denken, du musst dann eine neue Gabel reinstecken, sondern das ist quasi alles basierend auf dem Standard-Equipment des Motorrads.
Genau. Und für uns ist das, ich sag mal, das muss man jetzt immer sehen, wo das Niveau ist, ne, auch von der Werkstatt. Aber für uns ist es eine reine Einstellarbeit, weil das ist weiter nichts. Du kaufst ja auch nicht Schuhe in der falschen Größe. Ne? Also du wirst, wenn du in den Schuhladen gehst, sagen, ich will den Schuh haben, okay, dann nimm den aber auch in deiner Größe. Ne? Also das gehört eigentlich dazu, wenn du jetzt derart Extreme hast, über die wir jetzt gesprochen haben, das trifft natürlich relativ selten jetzt zu, dass wir das so weit differierend haben, ne? Aber dann haben wir dort trotzdem mechanische Möglichkeiten, das relativ schnell zu adaptieren und auch einzustellen. Ne?
Und wenn wir jetzt quasi bei diesen Extremen sind, ne, das bezieht sich jetzt auch noch auf den normalen Motorradstraßenfahrer oder die Straßenfahrerin, ist ja ein wichtiger Punkt, weil ja die weiblichen Fahrer oftmals deutlich kleiner und leichter sind. Größe ist vielleicht auch auf ein Thema, auf das wir kommen können in dem Zusammenhang. Die Männer deutlich schwerer. In welchem Bereich, sage ich jetzt mal Gewichtsbereich, bewegt sich denn so ein durchschnittliches Straßenmotorrad von der Auslegung, sage ich es mal. Ne? Wenn ich jetzt als Fahrerin oder Fahrer auf das Moped setze, habe meine Klamotten an, bringe ich ein gewisses Gewicht drauf. In welchem Rahmen kann ich mich denn da bewegen, ohne dass ich jetzt Komponenten teilen muss und einfach nur mit den Einstellungen, wenn vorhanden.
Ja, verstanden. Der Bereich ist schon relativ groß. Also ich würde da mal schon so zwischen 65 und 70 bis auf 95 Kilo hochgehen, wo wir tatsächlich einfach mit einer Einstellung über die werksgegebenen vorhandenen Einstellmöglichkeiten, Federvorspannung, Dämpfung, schon was sehr Gutes adaptieren können. Aber wir sind dann bei beiden Werten, also sowohl bei 60 Kilo Fahrergewicht als auch bei 95 schon relativ an der Grenze, wo ich dann sage, da ist meistens so der Spagat dann wirklich ausgereizt, wo man dann sagen sollte, okay, jetzt müssen wir mal hingucken, ob wir dann vielleicht doch die ein oder andere Komponente, Feder etc. tauschen. Ich hatte mal ein sehr gutes Beispiel und das hat nichts mit Motorsport zu tun. Da kommt natürlich die ganze Sache her. Ja, da wird es auch auf die Palme getrieben, weil da haben wir diese Ultra-Vergleichbarkeit, dass wir fahren ja nicht mal nach B auf der Rennstrecke, wir fahren ja immer nur von A nach A, wenn es optimal läuft. Ne? So, das Ganze über 3,5 oder 4 Kilometer, wenn wir mal in Brünn sind, sind es mal 6 Kilometer. Aber ich habe halt eine Ultra-Vergleichbarkeit. Aber alles das, was ihr Jungs und Mädels da draußen auf der Straße macht, ist ja in keinster Weise vergleichbar. Ne? Was ist hinter der nächsten Ecke? Ist dort Feldernte? Ist da Feldschlamm? Wie sind die Gegebenheiten? Also ihr habt da faktisch dort eine Atombombe vorliegen. Und das ist natürlich auf der Straße ein Spektrum, was abgedeckt werden muss. Das sucht auf der Rennstrecke seinesgleichen. Das gibt es dort einfach nie, weil die Profis oder die Cracks, die haben immer ein Problem in ein oder zwei Ecken. Ne? Das wird dann massiv beackert und dann müssen wir auch immer sehen, alles, was wir am Fahrwerk machen, ist ein Riesenkompromiss. Das heißt, nehme ich auf einer Seite was weg, gebe ich das woanders dazu, aber ich kann niemals so, also das Streben ist immer nach der eierlegenden Wollmilchsau, aber ihr müsst immer verstehen, ich bin technisch dort faktisch angehängt an die physikalischen Grundlagen, ne, und die kann ich ja nicht austricksen. Das heißt, nehme ich Bremsstabilität weg, habe ich besseren Geradeauslauf, umgedreht dasselbe, will ich weniger Wheelie-Tendenz, muss ich vielleicht zugunsten der Kurvenagilität dort was machen. Also ich kann es nur verschieben in einem bestimmten Bereich. Und auf der Straße geht es einfach darum, euch in maximaler Sicherheit zu wägen und euch maximalen Komfort mitzugeben. Ja.
Du hast jetzt schon wieder auch so ganz viele Punkte angesprochen. Ich versuche das jetzt gerade mal so ein bisschen zu sortieren. Und bevor wir jetzt in die Extreme geht, fangen wir doch oder bleiben wir vielleicht auch nochmal bei unseren 50 und 150 Kilogramm Beispielen. Also die Personen kommen jetzt zu dir. Was kannst du denn da jetzt eigentlich alles so grob einstellen und womit würdest du anfangen? Oder anders gefragt, wenn wir jetzt auch erstmal, fangen wir nochmal anders an, fangen wir von der breiten Mitte an, ne? Also so 50 und 150 sind die Extreme, das heißt, durchschnittliche Person wiegt vielleicht so um die 80 Kilogramm. Sind für diese Person dann in dieser Mitte die Motorradräder denn dann ausgelegt? Würden die den richtigen Durchhang haben oder sind auch die im Regelfall von den Serienmotorrädern eigentlich falsch eingestellt und sollte jeder Mensch das richtig anpassen? Oder kann ich sagen, wenn ich wirklich so der Otto-Normalverbraucher bin, in der Form tatsächlich auch einfach männlich und diese 80 Kilo habe, zwischen 1,70 und 1,80 groß, kann ich mich eigentlich ruhigen Gewissens auf dem Motorrad fahren und habe Spaß?
Das kann ich prinzipiell immer erstmal, weil selbst der Werkszustand, wie die ausgeliefert werden, ist halt jetzt schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ne? Mhm. Jetzt muss ich natürlich sehen, wenn ich mir bei MediaMax oder bei einem Hersteller einen Fernseher kaufe, dann werde ich mir den ja auch so einstellen, wie ich den haben möchte. Das heißt, ich tune das Produkt. Ne? Dort mal maßgeblich auf meine Bildschirmanschauung, auf meinen Sound etc. Und genauso ist es mit einem Motorrad. Also der Hersteller ist ja nicht in der Lage, auf jede persönliche, individuelle Ausprägung des menschlichen Körpers einzugehen. Das heißt, wir haben erstmal eine Basis, die funktioniert definitiv für 80% aller Leute, aber wenn ich jetzt mal dieses Medium hernehme, was du ansprichst, Jan, und ich nehme jetzt einen Durchschnittstypen mit 80 Kilo, der ist 1,65 Meter meinetwegen mal, ne? Also vom Gewicht Durchschnitt, aber relativ klein, der ist sehr kompakt. Da sitzt natürlich relativ weit vorn auf dem Fahrzeug und jetzt nehme ich dieselben 80 Kilo und habe aber einen Typen, der ist 1,98 Meter. Also der wird komplett anders positioniert sein auf demselben Fahrzeug. Ne? Und ich denke, dann liegt es schon noch am Händler hinzugehen und zu sagen, Fahrwerk ist auch eine Einstellung von den Bedienelementen. Also selbst Kupplungs-, Bremshebel, Schalthebel, den Kunde erstmal vernünftig zu positionieren bei Auslieferung vom Fahrzeug, zu sagen, okay, das ist jetzt deins, das individualisieren wir jetzt erstmal auf deine Sitzposition. Und folglich danach kann ich dann hingehen und kann sagen, okay, das ist ganz einfach gemacht. Der Durchhang, das ist eine gute Faustformel, sollte immer irgendwo um die 30% vom Maximalfederweg sein. Das ganz kurz zu checken, nachdem ich den Kunde dann wirklich gut positioniert habe auf dem Fahrzeug, wie sind denn deine Durchhänge jetzt tatsächlich? Ne? Also ihr seht schon, das geht auch nicht nur am Gewicht zu spiegeln, aber wichtig ist, dass ich überhaupt erstmal das Verständnis habe, ich brauche Negativfederweg. Und also sowohl zum Ein- und zum Ausfedern. Ne? Und das muss hergestellt sein.
Jetzt mal aus Interesse kurz die Zwischenfrage. Macht ihr das tatsächlich mit jedem Kunden, dem ihr ein Motorrad ausliefert?
Nicht mit jedem, aber mit einer Vielzahl. Also was wir auf jeden Fall machen, sind nochmal, wir schauen auf jeden Fall drüber, dass die Bedienelemente alle passen. Dass die, das geht ja schon los mit Lenkereinstellungen. Ne? Wie ist der Lenker nach vorne, nach hinten gedreht etc. Du siehst ja die unmöglichsten Fahrzustände auch, wenn Fahrzeuge in eine Werkstatt kommen. Ne? Wo man auch viel, viel... wie soll man so sagen, so Kneipen, Stammtischwissen ausräumen und sagen, Mensch, warum ist denn das so? Also auch wieder nicht aufhören, was wir im letzten Podcast schon hatten, auch Fragen zu stellen. Also wie kam der Kunde auf die Idee, den Lenker jetzt dahin zu stellen oder die Rasten dorthin? Ne? Und wir haben halt Umstände, die Leute machen es, weil sie es empfohlen bekommen haben. Genauso ist halt das Mysterium, wenn wir dann nochmal zum Thema Dämpfung kommen später, das ist immer alles komplett zugedreht. Ne? Auch auf der Rennstrecke, die Dämpfung, die wird meistens viel, viel zu firm gewählt, wird alles zugeknallt. Wir sind ja Athleten, wir brauchen es hart auf der Rennstrecke. Ne? Das ist alles Schnee von gestern. Wir brauchen wirklich ein sehr, sehr agiles Fahrwerk, ein sehr schnelles. Mein Freund Demin Katlin, mit dem bin ich 2010 Deutscher Meister geworden, Supersport, da kam er rein, der hat mir dann seine Spielen gezeigt an der Hand und hat gesagt, hier, siehst du das? Und da habe ich gesagt, ja, was willst du mir damit sagen? Und er sagt, na, wenn ich hätte arbeiten wollen, hätte ich bei meinem Vater im Laden angefangen. Ich bin aber Motorradrennfahrer geworden. So. Also selbst der wollte dort auch auf der Rennstrecke maximalen Komfort haben. Ne? Und jetzt haben wir noch ein Fallbeispiel. Kommt wirklich ein Kunde mit einer XJR 1300, der war nicht der Größte gewesen, war dort im Club gewesen, hat sich in das Fahrzeug auch komplett verliebt und kam mit so einem langen Gesicht dann irgendwann nach 2-3 Jahren zum Service. Ich sage, Mensch, was ist mit dir los? Du bist doch nicht bei dir. Und das Ding macht mich fertig, ich kann es nicht mehr fahren, ich gebe es ab. Ich würde es so gerne behalten, so ein schönes Motorrad. Und Das waren unsere ganz frühen Zeiten, damals, wo wir eingestiegen sind, 2006, 2007 in die ganze Fahrwerksthematik. Und dort habe ich letztlich dann mit Nachdruck verstanden, wie wichtig dieser Durchhang ist. Weil wir haben ihn dann eingemessen und das war genau der Umstand, der hat 68 Kilo gehabt und saß auf einer XZR 1300, dieser fliegenden Kanonenkugel. So, und er hatte null Komfort und folglich auch null Fahrspaß mit dem Gerät. Ne? Was wir gemacht haben, wir haben den eingemessen, wir haben den ganz normal aus dem Katalog weichere Federn bestellt, weil es dort über die Einstellung der Federvorspannung überhaupt nicht mehr realisierbar war, in irgendeiner Form diese 30% negativ zu bekommen. Und ich kann euch sagen, wirklich ein stolzer Brust, das war so Pioniersarbeit mehr oder minder, der fährt das Ding heute noch und ist heute noch zufrieden. Ne? Also das war für mich eigentlich das Indiz, wie wichtig auch vor allem beim Straßenkunde das Fahrwerk ist. Ne?
Dahingehend mal eine Frage. Das habe ich mir tatsächlich auch mit hier in den Fragenkatalog mitgenommen, aber das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das zu stellen. Du hast jetzt schon angedeutet, ne, es gibt viele Einstellungsmöglichkeiten und der Durchhang ist extrem wichtig und das sollte eigentlich geprüft werden. Nun habe ich ja eventuell ein Motorrad oder ich will mir ein gebrauchtes kaufen oder mein Händler hat mich in der Form nicht so gut beraten. Und dieses Einmessen ist zwar, wenn man es mal gesehen hat, jetzt kein Hexenwerk, aber man muss es irgendwie mal gezeigt bekommen haben, damit man das gut kann. Gibt es eine Möglichkeit für mich als Fahrer festzustellen, einfach nur beim Fahren, ne? Vielleicht auch, wenn ich wenig Erfahrung habe, so als Einsteiger oder Einsteigerin, ne? Gibt es ein Gefühl, das du beschreiben kannst, wo du sagst, wenn sich so anfühlt, ist einfach scheiße?
Wenn ihr euch, das ist eigentlich ganz einfach erklärt, wenn ihr euch fühlt, als wenn ihr auf einem gefrorenen Teich fahrt. Also wenn es sich so anfühlt, ist es scheiße. Ne? Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr gehört überhaupt nicht zusammen, ihr habt überhaupt kein Gefühl für Schräglage, null Sicherheit, also ihr fahrt wie auf rohen Eiern, das Fahrzeug will einfach nicht in die Kurve mit euch, eure Kumpels, die lassen vorne alle die Sau raus und schleifen Ohrläppchen. Ne? Und ihr traut euch einfach nicht, noch einen Grad mehr Schräglage zu gehen, weil ihr denkt, ihr fliegt dann mörderisch auf die Schnauze. Ne? Das ist genau der Umstand. Also dann fehlt uns komplett das Feeling auch zur Fahrbahn. Und genau das Nächste ist, wenn das Ding ist wie ein Gummiball. Ne? Also wenn ich jetzt drauf sitze und habe einen Rodeo-Ritt in jeder Ecke und es ist komplett instabil, dann ist es natürlich genau dasselbe Extrem. Ne? Was ihr machen könnt erstmal, was wirklich Gold wert ist, und das ist so einfach wie brillant, macht euch einen Kabelbinder einfach mal um das innere Gabelrohr. Ne? Wir reden da auch nicht von Tauch- und Standrohr, immer von inneren und äußeren Gabelrohr. Macht euch gerne um das innere Gabelrohr, mal um dieses Chromrohr, einfach einen Kabelbinder. Schiebt den ganz nach oben und dann nehmt euer Fahrzeug vom Ständer und setzt euch einfach mal drauf, ohne zu wippen. Ne? Einfach nur, dass ihr mal seht, okay, wie weit federt denn das Gerät jetzt überhaupt ein? Und dann nehmt ihr das wieder auf den Ständer und federt das wieder komplett aus über den Lenker. Und dann guckt ihr mal, ihr könnt alle ein Drittel einschätzen. Ne? Also so weit reicht es bei jedem. Dann guckt ihr einfach mal, nicht bei jedem, aber bei 90%. Nee, dann guckt ihr einfach mal, dass der Kabelbinder, der sollte dann halt circa bei einem Drittel vom Gesamtfederweg stehen. Ne? Dann habt ihr für euch erstmal überhaupt einen Ansatz von einer Idee, ohne dass wir jetzt mal gemessen haben. Bis dahin haben wir noch gar nichts gemessen oder auch keinen komplizierten Messvorgang erklärt. Wo stehe ich denn überhaupt? Ne?
Also eine Bemerkung muss ich da noch einschieben, weil du gerade gemeint hast, um das abzuschätzen, das Motorrad auf den Ständer nehmen. Damit meinst du nicht, das Motorrad auf den Ständer zu stellen, sondern das Motorrad auf dem Ständer abzustellen, dann auf den Ständer zu heben, sodass das Vorderrad frei ist, nicht genau, den Boden berührt, kein Gewicht des Motorrads ist. Und wenn ich dann dieses Drittel habe, dann habe ich so eine grobe Orientierung. Ne? Weil das muss ja komplett ausgefedert sein, ne? Genau. Damit die Leute es richtig verstehen, was genau. Du damit sagen willst.
Na, guter Punkt.
Steige ich dann ab vom Fahrzeug und der Ring steht schon auf der Hälfte, dann entweder weniger McDonald's-Gutscheine oder mal anrufen. Ne? Also ihr seht die Tendenz, ne? Das Problem ist, wenn ich einfach dem Gerät schon die gesamte Performance raube, weil ich entweder überhaupt nicht einfedere oder viel zu viel einfedere, dann brauchen wir an dem Punkt überhaupt noch nicht über Dämpfung reden, mit Druck- und Zugstufe. Weil ich geometrisch mit meinem Fahrzeug dann erstmal komplett außer Rand und Band bin. Ja?
Bringt mich zu einem guten Einstieg überhaupt, auch für jede Person da draußen selbst. Du hast ja auch schon Missverständnisse angesprochen, es muss immer härter sein, wie auch immer. Ich höre aber raus, so diesen Test, den kann ja eigentlich jede und jeder machen, das auch auf dem Seitenständer mit dem Kabelbinder und so weiter und dann auch mal schauen. Und kann denn auch jede Person diese erste Einstellung vornehmen oder würdest du sagen, nee, also wenn das gar nicht passt, geh lieber direkt zum Händler? Oder anders gefragt, wir können alle, wenn wir uns so ein Zubehör, Brems- und Kupplungshebel kaufen, ja relativ gut einstellen. Die meisten sind ja so, wie sagt man, größenverstellbar. Da kann ja jeder so ein bisschen nach Komfort auch irgendwie gehen und sagen, okay, ich möchte die Hand nicht maximal aufspreizen müssen, um bremsen zu müssen, sondern ich hole den näher ran. Und das ist ja auch eine sehr subjektive Gefühlssache. Gibt es was am Fahrwerk, wo du sagst, ja, das kann jeder auch erstmal für sich selbst einstellen? Oder würdest du sagen, nee, sobald dieser Test, den du eben gerade beschrieben hast, einfach voll in die Hose geht und es einfach gar nicht passt, geh zum Fachmann? Also gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, hey, mach das erstmal, spielt damit rum, dann könnt ihr auch nicht so viel falsch machen? Oder gibt es nicht?
Du wirst natürlich einen Missstand aus dem Fahrwerk immer bei längeren Fahrten besser diagnostizieren können. Das heißt, die Sachen, die ihr jetzt erstmal ganz schnell, ganz einfach selber einstellen könnt, ist im Prinzip die Kröpfung von dem Lenker nach vorne, nach hinten gedreht. Bei vielen Fahrzeugen die Höhe von den Fußrasten mittlerweile. Aber das werdet ihr nicht sehen, ob das gut oder schlecht ist, wenn ihr jetzt eine halbe Stunde oder anderthalb Stunde Feierabendstour macht. Also bei sowas wirklich mal gerne spielen. Dafür ist es da, dafür ist es einstellbar. Ne? Wir haben gesagt, die Körpergrößen sind gerade für die Position Lenker, Fußrasten, Sitzbank ganz, ganz wichtig. Das ist ja ein Dreieck. Ne? Wenn ich meine Lenkerposition nehme, meine Sitzbankposition und meine Rasten, ergibt sich damit ein Dreieck. Und das kann ich natürlich in verschiedene Richtungen ein kleines bisschen variieren. Macht dort gerne auch ein kleines bisschen Selbststudium. Das gehört ja genauso zu dem Hobby Motorradfahren, sich damit auch wirklich zu beschäftigen. Und ein Händler wird natürlich immer dankbar sein, wenn ihr zu einer Einstellung oder Nacheinstellung kommt und ihr bringt ein gewisses fundiertes Feedback mit. Das ist natürlich für einen Händler immer eine super Sache. Ne?
Also nicht der, ey Lars, mach mal, irgendwie ist alles scheiße.
Es wird von euch niemand erwarten, detailliert zu sagen, ja, ich brauche 4 Klicks mehr Zugstufe, weil das Ding macht in dem mit dem Geschwindigkeitsbereich. Das wird dich niemand abfragen. Ne? Aber ich kann euch mit Gewissheit sagen, bei 80% ist halt schon so ein geometrischer Missstand da, den man relativ schnell von außen sieht und den man auch relativ schnell bei den meisten Fahrzeugen beheben kann. Jetzt muss man natürlich auch sehen, wie ist die Güte von dem Originalfahrwerk? Habe ich dort überhaupt eine Einstellmöglichkeit für die Federvorspannung? Habe ich dort eine Einstellmöglichkeit für die Dämpfung? Ne? Da gibt es natürlich auch so eine Preisgrenze oder eine Produktgrenze, sage ich mal, ab der das dann voll einstellbar ist. Obgleich, wenn ich jetzt Leute habe, die sagen, okay, aufgrund von meinem Geldbeutel, die werden trotzdem für voll genommen, ne? Vollumfänglich, dann ist es halt ein bisschen mehr Aufwand, die auch zu einem guten Ergebnis zu bringen, weil ich die Gabel dann eventuell mit einem anderen Öl bestücken muss. Ich habe dort halt nicht die Chance, einfach nur die Dämpfung zuzudrehen. Ne? Aber scheut euch nicht, so eine Grundeinstellung einfach mal machen zu lassen, weil das ist, macht mittlerweile jedes gute Fahrradhaus, macht eine Satteloptimierung. Ne? Also da muss ich sagen, selbst die Jungs sind dort schon so weit und beim Motorrad wird es halt nach wie vor immer noch leider und denen ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und was ich immer so schade finde, was viele von uns an Fahrspaß einfach verschenken dadurch.
Ja, also ja. Was ich mich daran frage und Michael, jetzt mal die Frage an dich auch, weil ich habe das halt noch nie erlebt. Und ist es ein Thema, dass es zu komplex ist, dass die Händler davor Angst haben? Weil ich habe jetzt in meinem Leben 4 Motorräder beim Motorradhändler abgeholt. Also es waren durchaus auch mal irgendwie mit Tageszulassung gebraucht, was auch immer, oder für andere. Aber es waren immer verhältnismäßig neue Motorräder. Und noch nie habe ich auch nur das Angebot bekommen, ne? Und dass du dann vielleicht dem 18-jährigen Jan, der einfach von Tuten und Blasen noch gar keine Ahnung hat, wobei da wäre es ja aus Sicherheitsaspekten vielleicht umso relevanter, aber dass du dem sagst, der soll jetzt überhaupt erstmal lernen, wie nach dem ersten Gang der zweite Gang reingeht oder so, okay. Aber wenn ich jetzt daran zurückdenke, auch als ich meine S1000R gekauft habe, das ist ja ein sehr sportliches Motorrad irgendwie, wo du ja durchaus vielleicht auch davon ausgehen kannst, da hat jemand Bock auf eine gewisse Performance-Orientierung oder was auch immer. Ich habe ja zumindest nicht mal das Angebot bekommen. Es waren jeweils andere Händler. Michael, kannst du dich daran erinnern, dass dir das schon mal aktiv angeboten wurde?
Damit machst du direkt die nächste große Frage auf. Und das ist auch ein Aspekt, den ich gleich beim Lars noch mit anbringen möchte, nachdem ich die Frage von dir jetzt beantwortet habe. Ich hatte erst ein einziges Motorrad, das ich beim Händler gekauft habe. Das war damals meine Street Triple. Ich habe eins beim Händler gekauft, das dann auch neu. Das habe ich damals für den T-Cup gekauft. An dieser Stelle auch wieder direkter Verweis an Lars, weil er mir damals das Ding das erste Mal so richtig eingestellt hat, dass es halt auch ums Eck gefahren ist. Wichtiger Aspekt, ne? Also vieles hat ja gar nichts mit Klicks zu tun, sondern einfach nur, bei dir war es damals die Frage, wie fühlt es sich denn da an, wenn es abbiegen soll oder geht das weit und so, also da wilder Aspekt. Da haben wir ja quasi beim Händler aber nicht drüber gesprochen Und von daher kenne ich das nicht. Aber jetzt kommt der Bereich, den ich gerne aufmachen möchte. Viele da draußen, mich inklusive bei den ersten Motorrädern, wir haben das Motorrad ja von Privatgebrauch gekauft. So, und da hast du natürlich diese Option in der Regel nicht. Und was sich für mich aber dann direkt anschließt, ne, gerade wenn ich so aus dieser sportlichen Komponente denke, oder vielleicht auch, wenn ich ein altes Motorrad kaufe oder ein älteres, ne, was kann ich denn machen, um das einigermaßen einzuschätzen? Also ich sag mal, ich kann eine Kette angucken und sehe, okay, wenn die rostig ist, kann da dran rumspielen und irgendwie der Durchgang irgendwie sich verändert. Oder wenn grundsätzlich alles korrodiert ist, lasse ich vielleicht lieber die Finger weg. Aber ich kann ins Fahrwerk ja nicht reingucken, ne? Und ich habe auch keine Möglichkeit, 1000 Kilometer Probe mit dem gebrauchten Motorrad zu fahren. Gibt es denn irgendwie einen Anhaltspunkt, der mir verrät, Finger weg oder das ist solide? Hast du da einen Tipp so in diese Richtung für diejenigen, die das eben nicht eingestellt bekommen?
Da sind wir schon wirklich beim Blick in die Glaskugel. Ne? Also das ist wirklich eine ganz, ganz komplexe, schwierige Frage. Also du kannst schon verschiedene Sachen testen. Dämpft das Gerät überhaupt noch? Dann wieder den Durchhangstest. Ne? Aber letztlich kannst du den Servicezustand hier wirklich nur an der Mileage, also am Kilometerstand spiegeln. Und beziehungsweise am Baujahr, ne, wo man sagt, okay, beim Straßenfahrzeug sollte eigentlich auch spätestens alle 20.000 Kilometer mal das Gabelöl raus. Das ist auch so eine politische Sache, Jan, auch ganz kurz, du hast mich gerade einen sehr guten Einwand gebracht. Ich würde da auch, sagen wir jetzt Anführungsstrichen, den schwarzen Peter gar nicht so auf die Händler zuschieben, weil du musst auch diese Handelsstrukturen auch sehen. Und ich sag mal, ein Motorradverkäufer, bei dem du wahrscheinlich deine BMW dann abgeholt hast, der hat das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm wie der Werkstattmeister. Ne? Also oftmals liegt es vielleicht auch einfach an den Strukturen in den Motorradhäusern, dass das bei der Übergabe bzw. Beim Rausgeben gar nicht so mit verkauft wird oder mit angepriesen wird, da nochmal nachzugehen, weil da gibt es oftmals einfach einen ganz banalen Verweis auf die Bedienungsanleitung. Ja, guck doch mal, da steht eine Werkseinstellung drin und dann kannst du damit schon fahren, ne? Das war auch so eine Tendenz, die wir dann gesehen haben, wenn ein Hersteller angefangen hat, dort wirklich für die Rennstrecke verbindliche Klicks in die Bedienungsanleitung zu schreiben. Dann haben die Kunden das auch eins zu eins so umgesetzt. Wirklich, ne? Also dann war der Händler da auch ein ganzes Stück weit raus, ob die Einstellung dann jetzt gut war für den mit seiner Größe oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Aber der Kunde hat das schon erstmal für voll genommen. Letztlich ist es dann vielleicht wirklich in der Werkstatt zu sagen, Mensch, wollen wir nicht bei der ersten Inspektion nochmal mit nachgucken, wollen wir dich nochmal draufsetzen, mal gucken, das Ding ist jetzt eingefahren. Vielleicht können wir da für dich noch ein bisschen Performance rausholen. Und tatsächlich ist es auch bei uns das, was wir feststellen, wenn ich das jetzt direkt bei Übergabe mache. Also sprich jetzt mal nicht nur die Hebelagen einstellen und den Kunden vernünftig drauf positionieren, sondern direkt schon das Fahrwerk für ihn mit einstelle. Dann hat der Kunde eigentlich gar nicht den Effekt, weil er das Fahrzeug an sich überhaupt noch nicht kennt. Ne? Kommt er allerdings jetzt nach 1000 Kilometern zum ersten Service und ich sage dann, Mensch, komm, lass uns doch mal drüber gucken, wir stellen den Fahrwerk nochmal mit nach. Dann fährt er unter anderem vom Hof und hat halt einfach nochmal ein komplett neues Fahrgefühl mit demselben Produkt, was er ja schon bezahlt hat.
Aber auch das
hat.
Wurde mir noch nie also, angeboten. Und das ist ja eigentlich, klingt es super smart, ne? Also so, und das muss ja gar nicht die 1000 Kilometer Fahrkontrolle sein, sondern auch im Michels Beispiel. Ich habe gebraucht ein Motorrad und hab das dann und dann ist aber die erste Inspektion halt erst nach 4.000, 5.000 Kilometern dann fällig oder sogar das Jahr später. Mal anders gefragt, wenn ihr das macht, Was kostet das? Also jetzt kannst du das bei euch mal so bemessen oder gibt es da so einen Pauschalwert, wo du sagst, das ist wahrscheinlich bei den meisten hinter? Ey, ja, come on. Also so, ich hatte ja oft mit irgendwelchen Händlerrechnungen und so weiter zu tun, ne? Aber wenn mir der Händler anbietet, hey, pass auf, wir hocken dich mal drauf und gehen durch für einen Fuffi und ich meine, wir alle wissen, dieses Hobby ist so sackteuer. Das sind zwei Tankfüllungen. So.
Du wirst immer irgendwo, sag mal, du siehst es an Rennstrecken, das kostet immer zwischen 35 und 50 Euro, je nachdem ein bisschen, was du an Aufwand hast. Ist es aber mehr als wert, weil alleine, was du dadurch auch an Reifen sparen kannst und an Fahrspaß generierst, ne? Ist aber eine Sache, viele Händlerbetriebe wissen es halt einfach nicht und es ist auch wirklich komplex. Also ich will auch nochmal betonen, das hat uns auch 20 Jahre gekostet, hier hinzukommen, ne? Und da wird es immer Kompetenzzentren geben, die habt ihr auch über ganz Deutschland verteilt. Nehmt dort gerne die Expertise auch von den Leuten an, die dort im Sport schnell sind. Also wenn jetzt jemand einen Honda hat, fahrt zum Jens Holzhauer, ne? Etc. Also ihr werdet Olli Skach, Kawa, ne? Sehr gute Adresse. Spiegelt euch dort ein kleines bisschen am Sport und vor allem, das will ich auch sagen, da würden wir auch sensibilisieren. Es liegt auch nicht alles auf Händlerschulter, sondern was ich auch sagen muss, bedient das Hobby-Motorrad auch vollumfänglich. Ne? Also seid bitte nicht einfach nur Fahrer oder Pilot, sondern nehmt das her, weil das Ding ist wirklich eine Atombombe. Wir haben so ein geiles Hobby und wir können wirklich nach jeder Seite uns drauf einlassen. Ich meine, ich würde wahrscheinlich genauso ein Fetisch für eine Eisenbahnplatte entwickeln, wenn ich das hätte, ne, das Game. Aber bei mir ist es halt immer Motorrad. Und deswegen scheue ich mich auch nicht, genau wie es Michel gerade sagt, wenn ihr halt gebraucht kauft, was vollkommen legitim ist. Aber dann macht bitte nicht die Scheuklappen ran und sagt, nee, das konnte ich jetzt nicht wissen oder da lasse ich mich nicht drauf ein. Nee, beschäftigt euch damit, weil das ist da eigentlich das Geile, euch mit euren Kumpels zu connecten. Und ich denke, ihr habt halt hier auch ein unwahrscheinlich geiles Format, wo wirklich hochkarätischer Content dargestellt wird, wo Leute auch präsentiert werden, die euch entsprechend helfen können. Und scheut euch dort nicht, Fragen zu stellen. Na, nochmal, es wird immer Antworten geben, aber die Frage nicht zu stellen und das hinzunehmen, das ist eigentlich das.
Aber jetzt muss ich da nochmal nachfragen, weil du sagst, hey, es ist halt auch einfach komplex, verstehe ich. Das ist ja auch okay, dass ein Händler vielleicht diese Frage nicht proaktiv stellen, weil sie sagen, hey, ist mir zu komplex, kriege ich im Alltag nicht rein. Aber ich möchte dann mal verstehen, warum ist es denn so komplex? Wenn du sagst, ihr habt da 20 Jahre Erfahrung drin so und ganz offensichtlich lernst du auch immer noch dazu. Du hast aber auch gleichzeitig gesagt, du kannst die Gesetze der Physik nicht aushebeln. Jetzt könnte ich, der weder von Physik noch von Fahrtechnik oder Motorradtechnik eine Ahnung haben, hat, sagen, ja, aber Moment, wenn es auch immer die gleichen Gesetze der Physik sind so, wieso brauchst du 20 Jahre Erfahrung, um wirklich mal bewusst sagen zu können, hey, ich habe da schon einen ganz guten Plan von?
Weil ich die 20 Jahre in Trackdays investiert habe und in Racing, beim Racing diese Hightech-Technik sehen durfte, ne, auch mit den entsprechend schnellen Leuten drauf und dann genau den Aspekt hatte, den Michel gerade gesagt hat, mich parallel dazu 15 Jahre in Trackday-Fahrerlagern genau bei euch an der Quelle rumgetrieben habe und dort einfach so dieses, wie soll man so sagen, diesen siebten Sinn entwickeln durfte, eine Maßhaltigkeit schon durchs Drücken einfach das rausfiltern zu können, ob es eine Federrate ist oder ob es die Luftkammer ist, zu sehen, ob die Zug- oder die Druckstufe dort in Mitleidenschaft gezogen ist, einfach diese Intuition zu entwickeln. Aber du hast komplett recht, Jan. Jetzt, wo ich es verstanden habe, kann ich wirklich mit Nasenblut unterschreiben, dass es total einfach ist. Es ist wirklich total einfach. Und es ist genauso banal wie brillant eigentlich. Das Problem ist nur, ihr müsst halt wirklich diese Herangehensweise nehmen und dürft die nicht missachten. Und da sage ich immer wieder, 80% sind Durchhang, 20% sind Dämpfung. Ne? Oh. Es gibt dort ein sehr schönes Video von Michel von Triumph-Cup-Zeit noch, da haben wir wirklich ein sehr langes Erklärbär-Video gemacht. Vielleicht kannst du das kurz mit verlinken dann danach und dann soll es ja irgendwann auch noch einen Workshop dazu geben, weil ich denke, das würde heute vielleicht den Rahmen sprengen, wenn wir euch jetzt hier so Kenndaten mit an die Hand geben. Ne? Das würde vielleicht schon zu viel werden oder wir machen mal noch eine zweite Folge für dann wirklich einen Tech-Porn, sag ich mal, wo wir dann wirklich mal richtig reingehen.
Hast du ne? Tech-Part oder Tech-Porn gesagt?
Tech-Porn.
Oh. Alles klar.
Also, du hast ja schon mitbekommen, ne? Also, Fetisch, Lars findet das geil, deswegen passt der Begriff Techporn hier auch ganz besonders. Und Lars, was du gerade angesprochen hast, das Video, das kommt hier natürlich in die Shownotes mit rein, da kommt der Link dazu, damit ihr euch das angucken könnt. Und bevor Jan hier die nächste Frage droppt, der hat mir nämlich schon geschrieben, dass er da unbedingt noch nachhaken will, möchte ich noch eine Sache verstärken, die du gesagt hast, ne? Du hast dieses Thema connecten und beschäftigt euch mit der Materie und Jan hatte ja auch schon nach dem Geld gefragt mit diesen 35 bis 50 Euro beim Trackday. Auch wieder was, ne? Das sind jetzt meine 20 Jahre Erfahrung und dieser Erfahrungswert, den ich habe, der ist natürlich nicht mit dem zu vergleichen, was du hast, aber ich möchte das weitergeben, ne? Wenn ich nochmal anfangen könnte, würde ich mir diese 50 Euro sparen, bevor ich zum ersten Renntraining gehe und dort zu dem Dude, der dort das Fahrwerk einstellt. Es gibt nichts, was so einen großen Tuning-Unterschied macht, ohne dass du am Motorrad einen Cent Geld in die Hand nehmen musst für Technik, wie das Fahrwerk einstellen. Und du hast es vorhin beschrieben, mit diesen 1000 Kilometern Fahrerfahrung, das ist so essentiell, vor allem wenn du dein Motorrad kennst und es ist so ein Aha-Erlebnis, wenn das Ding richtig, richtig gut ums Eck fährt und sich so anfühlt, wie es eigentlich kann und du das erste Mal erlebst. Das ist einfach, ich kann es nur empfehlen, investiert diese 50 Euro, selbst bei eurem Straßenmotorrad, geht irgendwo hin, fragt jemanden, der sich damit auskennt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ihr werdet alle, und das unterschreibe ich, werdet alle einen großen Unterschied spüren. Das ist einfach so, das ist mein Erfahrungsschatz, den ich an dieser Stelle unbedingt noch weitergeben möchte. Und Jan, jetzt zurück zu deiner Frage.
Ja, wir waren jetzt natürlich wieder, basierend auch auf deiner Track-Day-Erfahrung im sportlichen Segment. Wir haben ja aber gesagt, und wir wissen das alle, die meisten Motorräder werden auf der Straße bedient und dort Kassenschlager seit Jahren natürlich eine GS bei Yamaha ist vermutlich auch eine Tenere oder die ganzen MT-Modelle und so weiter. Dein Wissen, das du denn hast und die Erkenntnisse, die du getroffen hast, lassen die sich denn in alle Segmente übertragen? Also ist letztendlich die Fahrwerksdynamik, die klassischen Fahrwerksprobleme die gleiche, egal welches Motorrad und in welchem Bereich da ist? Also gilt das sozusagen, das, was Michel auch gerade so hochgelobt hat, diese Sensibilität und diese 50 Euro und danach wird es wahrscheinlich ein Gamechanger sein für alle Bereiche, also eben auch für so eine GS, die ich über die Straße bewege, ergibt es dann auch Sinn, wenn ich mit der eher im Offroad unterwegs bin? Brauche ich das, wenn ich auf meiner MT-07 eher im Stadtverkehr unterwegs bin? Also lässt sich das für alle Motorräder so anwenden und ist dein Wissen, das du gesammelt hast, auch eben für alle Einsatzzwecke, sprich auch Offroad und so weiter, übertragbar?
Wir lernen auf jeden Fall nie aus. Ne? Es kommen immer wieder neue Sachen, neue konstruktive Lösungen etc., wo man dann auch rangehen muss, wo wir uns natürlich auch schulen müssen. Aber prinzipiell diese grundlegende Methodik auf jeden Fall anwendbar. Ne? Und das ist doch schon wieder das einfachste Beispiel ist die GS. Fahre ich die GS solo im Gelände oder fahre ich mit der GS mit meiner Frau eine Nordkap-Tour mit allem Gepäcksystem, die es gibt. Also ihr seht jetzt schon, wie ich nur dieses eine Fabrikat faktisch in zwei komplett kontroverse Richtungen gestalten kann. Ne? Und viele Hersteller haben jetzt reagiert mit einer elektrischen Federvorspannungsverstellung. Die machen dann das per Knopfdruck übers Display. Ein Helm oder zwei Helme, ganz, ganz einfach. Anwählen, stellen die das Gerät entsprechend höher, also spannen die Feder einfach mehr vor, um den Negativ wieder zu generieren. Aber letztlich reden wir immer wieder über dieselbe Mechanik. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, ganz einfach beantwortet. Du könntest jetzt natürlich komplett ins Detail gehen, aber prinzipiell ja. Ne? Prinzipiell einfach ja. Und das Wichtigste, denke ich, was so ein Key Fact ist, in allererster Linie mal dem Kunde auch zuhören. Was macht er mit dem Ding? Ne? Ist das ein Kevin Gallas, der mit einer Tenere versucht, Erzberge und Hardenduro zu fahren? Oder ist das halt der Kunde, der eine Runde um Südamerika fahren will mit dem Gerät, aber dafür halt 80 Kilo Gepäck, Reifen, Benzin etc. mit sich mitschleppt? Ne? Also was machst du mit deinem Fahrzeug und wie können wir das dann für dich bestmöglich konfigurieren? Ne?
Du hast mit der GS zwei große Themenbereiche aufgemacht, die wir unbedingt noch ansprechen wollen in der Folge, bevor wir ans Ende kommen und zum Ende der Folge auch noch ein kleines Highlight und eine Riesenoption für euch haben. Und ich fange jetzt aber mit der GS an und die GS habe ich vor Augen als großes Motorrad. Ich weiß aber auch, dass wir viele Zuhörerinnen und Hörer bei uns in der Community haben, die mit der Größe der Motorräder strugglen. Vielleicht ein Modell vor Augen haben, das sie gerne hätten, aber denken, hey, ich komme da nicht so richtig hoch oder Sitzhöhe ist irgendwie nicht passend. Oder auch bei den Frauen in der Community, die einfach grundsätzlich eher Probleme haben mit normalen Motorrädern, sei es ein Naked Bike, sei es ein Supersportler zu fahren, einfach weil sie zu hoch sind. Daher meine Frage, kann ich einfach jedes Motorrad tiefer legen? Und der für mich eigentlich wichtige Teil, geht dadurch eine Form der Fahrdynamik verloren? Oder kann ich dieses tiefer legen, ohne die Fahrdynamik des Motorrads zu beeinflussen?
Nein.
Klipp und
das
klar.
Das ist genau der Kompromiss, den ich vorhin gesagt habe. Wenn ich eine Komponente zugunsten eines Umstandes verschiebe, nehme ich irgendwo Performance von der anderen Seite weg. Ne? Jetzt macht es natürlich keinen Sinn, ein Fahrzeug nur so tiefer zu legen oder nur so. Dann fährt es nicht.
Also nur vorne oder hinten, meinst du jetzt?
Ja. Genau. Es geht in dem Bereich einfach wieder darum, eine gesunde Maßhaltigkeit zu finden und das vor allem gleichmäßig zu machen. Ne? Und vielleicht auch einen Mix aus allen Sachen zu machen. Also das ist ja wieder das nächste große Gerät, wo wir sagen, okay, da gehen wir ran. Was brauchen die Mädels alles? Die brauchen auf jeden Fall erstmal einen sicheren Stand, weil jeder, der jetzt aus der männlichen Bevölkerung mal wieder auf einem sehr hohen Motorrad saß, merkt dann irgendwann, wenn er das erste Mal wieder in ein Loch tritt, wie unbehaglich das eigentlich ist und was seine Missus von ihm möchte. Ne? Weil oftmals werden die auch einfach nicht für voll genommen. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal direkt die Fahrwerkskomponenten komplett tiefer legen. Ich kann sehr wohl auch eine Gabel durchstecken, ich kann eine Sitzbank absteppen. Ne? Frey Daytona hat einen unwahrscheinlich geilen Schuh entwickelt mit einer sehr hohen Sohle hinten, der mich beim Schalten nicht beeinträchtigt, aber mir den Stand gibt. Also ich denke, auch das ist wieder ein Punkt, ganz, ganz aktiv zuhören und dann mit einer gewissen Maßhaltigkeit Maßnahmen ergreifen, die zielführend sind. Ne? Also wir haben wirklich schon MT03 auch tiefer gelegt. Da hat man Mädels auch mit 1,54 m. Die dachten, die können niemals dort im Zweiradleben teilnehmen. Die haben wir hier nicht nur durch die Fahrschule gebracht, sondern haben dann auch das Fahrzeug konfiguriert. Dass dort natürlich Grenzen sind und ich dann ein Stück weit auch diese Bodenfreiheit einschränken muss, etc. und vielleicht auch ein Stück Federweg wegnehmen muss, das ist dann genau der Kompromiss. Den muss man dann von Anfang an mit kommunizieren. Aber letztlich, hey, sind die Mädels und die Jungs dann mit auf der Straße. Ne? Also, was wollen wir großartig aus? Ja, aber es hat auf jeden Fall einen unmittelbaren Einfluss aufs Fahrverhalten.
Okay, das heißt, umso dringender da auch die SpezialistInnen anzusprechen und nicht einfach nur ein anderes Fahrwerk einzubauen, das Motorrad tiefer zu legen und dann zu sagen, wird schon irgendwie laufen. Das könnte der Sitz in die Nesseln werden. Das zweite Thema, das Michel meinte, rund um ein Motorrad wie beispielsweise die BMW GS, ist ja das, was jetzt sogar schon seit einigen Jahren absoluter Standard geworden ist, nämlich elektrisch oder elektronisch einstellbare Fahrwerke, semi-aktive Fahrwerke, wie auch immer man das nennen möchte. Dazu einfach mal ganz platt die Frage, was hat es damit auf sich? Erklär es uns vielleicht nochmal, was machen die denn eigentlich? Und ist das eigentlich schon eine valide Möglichkeit, sein Fahrwerk einzustellen?
Prinzipiell deckt das erstmal diese riesen Bandbreite auf der Landstraße sehr, sehr gut ab. Das muss man ganz klar sagen. Erstmal vom ganzen Aufbau. Wir haben nach wie vor ganz normale mechanische Dämpferkomponenten. Genau dieselben, die wir jetzt besprochen haben. Der Unterschied zum aktiven Fahrwerk ist einfach nur, dass wir anstelle der Stellschraube, die wir oben bis dato hatten, die wir selber beeinflussen konnten mit einem Schlitzschraubendreher oder einem Maulringschlüssel, haben wir jetzt einen kleinen Stellmotor sitzen und der reguliert faktisch in Echtzeit dort nach. Ne? So. Hat sich auf dem Shorttrack, also auf der Rennstrecke, niemals durchgesetzt, weil ich habe es vorhin schon gesagt, wir fahren 4 Kilometer von A nach A, ne? Nie über B und die Probleme sind einfach zu wenig. In dem Moment, wo ich aber auf der Isle of Man zum Beispiel bin, eine Runde von 62 Kilometern habe, fängt das an, Sinn zu machen. Und wenn ich natürlich auf die Landstraße gehe, wo ich Mittag nicht weiß, wo ich abends strande, weil die Tour viel zu geil ist, dann ist das natürlich eine Hilfe und auch ein Medium, was in Echtzeit permanent mich erstmal unterstützt. Das wird nicht immer das Nonplusultra sein. Und was wir auch wissen müssen, die meisten elektrischen Fahrwerke unterstützen erstmal maßgeblich nur in der Dämpfungseinstellung. Das heißt, die variieren die Dämpfung erstmal nach Beladungszustand, Soziusbetrieb oder Solobetrieb, aber fassen in den seltensten Fällen halt die Federvorspannung und damit auch den Durchhang an. Ne? Also guckt dort bitte argwöhnisch hin und schaut drüber, ob ihr nicht da auch nochmal eure Federbasis vorher einstellt für euren Einsatzzweck und dann die Elektronik wohlweislich den Rest machen lässt. Ne? Das ist ein wohlgemeinter Rat. Ansonsten gibt es dort für einen Landstraßeneinsatz wirklich nur eins und das ist Daumen hoch. Das funktioniert schon wirklich gut.
Aber das nochmal ein bisschen spezifischer, weil das ist jetzt für so einen Laien-Otto wie mich nicht ausreichend genug. Also nehmen wir mal ein altes Motorrad, das hatte letztendlich 3 Einstiegsmöglichkeiten oder Einstellungsmöglichkeiten, Soft, Medium, Hard. Ich hatte nur das Gefühl, es war eigentlich immer der Wechsel zwischen Hard und Knallhart irgendwie. Und ich hätte theoretisch, wenn ich das länger gedrückt hätte, noch auf Soziusbetrieb umstellen können. Was macht es denn genau? Und basierend auf dem, was du gerade geschildert hast, ich fahre eine Tour und weiß gar nicht, wo ich hinkomme. Und ich hätte jetzt im Medium vielleicht sozusagen als Normwert mein Fahrwerk auch mal einigermaßen gescheit eingestellt. Wann sollte ich welchen Fahrmodus nehmen? Also wann sollte ich auf Soft wechseln? Wann sollte ich auf Hard wechseln? Gilt es einfach so, wie du vorhin angesprochen hast, dieser urbane Mythos, ey, ich bin sportlich, also stelle ich auf Hard? Oder wie kann man das einordnen?
Also ich sag mal, jeder, der einen relativ gesunden Selbsterhaltungstrieb mitbringt, wird sich die Frage auch beantworten können. Ich nehme das immer gerne her, gespiegelt an der Situation, die wir auf der Straße vor uns finden. Und wir haben das bei einer MT09 SP oder jetzt Treser GT Plus bei uns, dass ich die Einstellmöglichkeiten faktisch wie folgt erkläre. A ist volle Performance, aggressiv, wie das jetzt heißt, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D ist mal herstellerunabhängig jetzt zu sehen. Ne? Aber ihr werdet doch sichtlich immer selber wissen, dass wenn ihr perfekte Bedingungen habt, ihr habt eine nagelneu asphaltierte Straße, eure Heimstrecke, die Sonne steht draußen, eure Reifen sind angefahren, ihr fühlt euch gut, ihr seid solo unterwegs, das heißt, ihr seid sportiv, dann werdet ihr das Fahrwerk immer ein Stück weit firmer, ein Stück weit straffer wählen können. Ne? Und jetzt nehmen wir mal das Pendant dazu. Ihr fahrt mit eurer Missis auf einer Kopfsteinpflasterstraße, wo Gras rauswächst im Regen. Jan grinst schon.
Ja, den Wink mit dem Zaunfall habe ich schon
was
verstanden.
Was würdest du tun?
Ja, auf weich, auf Einstellung 4 oder was auch immer, genau. Komfort stellen.
Also folgt dort eurer Intuition. Ne? Ihr wisst das alle. Ne? Ihr wisst das, was ihr wollt. Ihr wollt dann einfach mehr Sicherheit. Ihr wollt mehr Komfort. Ihr wollt noch mehr Kraftschluss zwischen Fahrbahn und Reifen. Ihr werdet das Ding niemals so hart hernehmen wie auf dieser wunderschönen Traumtagsstraße. Und also handelt dort auch ein bisschen aus der Intuition heraus. Ne? Was das Fahrwerk dann macht, das reagiert natürlich relativ schnell, beziehungsweise viel, viel schneller als ein mechanisches Fahrwerk auf ein seitliches Ausbrechen oder Wegrutschen des Rades und wird dort immer in Zusammenarbeit mit der Traktionskontrolle, mit der Slide-Kontrolle, mit dem ABS Sachen anwählen im Fahrwerk, die ihr selber als Fahrer gar nicht mitkriegt. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel vorne voll die Bremse greife, gibt es eine Verknüpfung bei Yamaha, kann ich das mal sagen, dann wird hinten im Dämpfer komplett die Zugstufe geöffnet, weil ich möchte halt, dass das Ding schnell ausfedert, dass ich hinten Traktion halt auf der Straße. Ne? Lasse ich die Zugstufe in dem Fall komplett geschlossen, hebt es mein Rad mitunter mit von der Straße ab, ich verliere hinten die Traktion, das Fahrzeug könnte ausbrechen. Ne? Also diese Logiken, die faktisch dann zwischen B- und Entschleunigen dort angelegt werden über die Elektronik, ich denke, das sprengt jetzt hier wahrscheinlich wieder den Rahmen, aber da ist sehr, sehr viel Verknüpfung drin, die euch einfach viel, viel, viel mehr Fahrspaß und auch Fahrsicherheit generieren. Ne? Aber wählt letztlich auch über eure Fahrmodis, das kennen wir alle, diese Leistungsstufen, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, immer auch ein angemessenes Fahrwerkssetting dazu. Ne? Also du hast gerade selber schön eruiert, es macht keinen Sinn, bei strömendem Regen mit einer Rennstreckeneinstellung dort zu starten im Menü. Ne?
An dieser Stelle muss ich ganz kurz Lothar Kraus zitieren, auch ein Fahrwerksguru vor dem Herrn, schon mit Toprak Raskalioglu unterwegs gewesen. Und der hat es mal in dem Satz zusammengefasst, so komfortabel wie möglich, so sportlich wie nötig. Und ich denke, das trifft eigentlich so die Sache auf den Kopf und ist ein schöner Reim, den man sich, glaube ich, auch ganz gut merken kann.
Deckt sich sehr gut mit unserer Philosophie. Und es ist klar, Jungs, wir wollen, Mädels, wir wollen permanenten Kraftschluss zwischen Fahrbahn und Reifen. Also das Ding immer so offen und komfortabel, wie es geht. Ne? Ein Fahrzeug, was sich unter euch bewegt, wird euch in allererster Linie immer erstmal ein Feedback geben, wird euch an eure Grenze führen und auch ein bisschen kitzeln. Aber ein Fahrwerk, was ultra firm ist, nicht mit euch spricht und dann von jetzt auf gleich weg ist, immer schlecht.
Hat man nichts mit gewonnen. Wir haben in dieser guten Stunde leider bei weitem nicht alle Fragen beantworten können, die wir hatten. Wir waren aber auch sehr ambitioniert unterwegs. Noch einige Fragen aus der Community, die wir versucht haben einfließen zu lassen, vielleicht nicht wörtlich so gestellt, aber es ist bei diesem Riesenthema, wenn jemand wie Lars Enger sich 20 Jahre damit beschäftigt, sicherlich gar nicht möglich in einer Stunde das alles ausreichend unterzubringen. Und deshalb gibt es aber natürlich noch ein super Angebot, wo ihr potenziell auch nochmal persönlich all eure Fragen ausgiebig beantwortet wissen könnt. Und dazu gebe ich nochmal an Michel, denn der hat da schon so ein bisschen was vorbereitet.
Ja, bevor wir dazu kommen, war ich ja gerade schon auf dem Sprung zum Schlusswort und ich wollte, und das ist jetzt vielleicht auch die Überleitung zu unserem Angebot, Lars noch eine Frage stellen, die an diejenigen geht, die vielleicht nicht einen Fahrwerksexperten vor dem Haus haben und vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, an der Aktion teilzunehmen, die wir jetzt gleich beschreiben. Lars, was würdest du jemanden, der seit 20 Jahren sein Motorrad fährt, oder sagen wir mal seit 10 Jahren, das durchschnittliche Motorrad ist zwar irgendwas zwischen 10 und 20 Jahren im Besitz und noch nie irgendwie sich mit dem Fahrwerk beschäftigt hat, was würdest du dem empfehlen, mal abgesehen von dieser Einstellung, weil du zu Beginn mal angedeutet hast, dass das Fahrwerk auch was ist, was Service benötigt?
Das sage ich jetzt nicht als Händler oder Werkstattmann, sondern einfach als Motorradfahrer. Lasst einfach mal einen Gabelservice machen, einen Ölwechsel in der Gabel. Und das wird selbstredend sein. Also ihr werdet danach ein Fahrzeug wiederfinden, weil das Problem ist, dieser Verschleiß im Fahrwerk ist für uns optisch nicht sichtbar. Ne? So, es wird überall verkörpert, ja, Ölwechselmotor muss sein, muss periodisch, weiß jeder Jahresinspektion, 10.000er etc. Aber der Verschleiß vom Gabelöl ist faktisch ein ganz, ganz schleichender Prozess. Den kriegt ihr nicht mit und ihr werdet überrascht sein, was ihr eigentlich für ein geiles Motorrad habt, wenn ihr das einfach nur mal wieder auf Auslieferzustand zurücksetzt in Form, dass ihr einen Gabelservice vielleicht sogar optimalstenfalls einen Dämpferservice machen lasst. Und das knüpfe ich jetzt noch nicht mal an eine Einstellung, weil die Einstellung wäre eigentlich folglich danach vorzunehmen, wenn das Ding vernünftig revidiert ist. Ne? Aber wenn ihr für euch eine Bewusstseinserweiterung erfahren wollt, dann lasst einfach mal, gerade so nach 10, 15 Jahren, wenn da noch nie jemand dran war, nur einen Gabelölwechsel machen. Weil das ist wirklich eine Sache, Das wird genau diesen Aha-Effekt, den Michel erfahren hat, für euch auch mitbringen. Das ist finanziell komplett im Rahmen. Das kann nahezu jeder Motorradhändler machen. Und dann sind wir auch ganz weit weg von aller Mysterie und allem Fahrwerksthema. Aber nehmt mal diese Erfahrung mit. Und das ist ein Tipp von mir als Motorradfahrer. Ne?
Und genau dieses Thema werden wir sichtbar machen. Zum einen natürlich in Videoform, wenn wir da live vor Ort sind. Und live vor Ort werden wir sein bei Lars Sänger. Und zwar am 14. März diesen Jahres, also in ziemlich genau 2 Monaten. Und Lars hat nämlich in Vorbereitung auf diese Folge versprochen, dass wir an einem Samstagmorgen ein Fahrwerksseminar bekommen. Und nicht nur wir, also Jan und ich, sondern das ist auch ein Angebot an die Community da draußen. Und ich denke, das ist der spannende Teil für uns alle. Und weil wir das aber nur so grob besprochen haben, muss Lars uns jetzt noch sagen, wie viele Leute können wir denn da mitnehmen? Wann müssen wir alle da sein? Wo wird das genau stattfinden? Wo können wir eventuell auch einen Abend davor Bierchen oder nach Fahrwerkshopfen, Kaltschalengetränk uns einzimmern? Lars, lass uns doch mal ganz kurz, auch wenn ich dich jetzt damit ein bisschen überrumple, wissen, wie die ganze Geschichte ablaufen wird.
Also wir nehmen uns auf jeden Fall dafür komplett Zeit. Ich würde das jetzt gar nicht eingrenzen mit einer Personenzahl. Also ich bin jetzt einfach mal mutig in der Hoffnung, dass wir das nicht einen Shitstorm auslösen und dann 4000 Mann dastehen, wird sowieso nicht passieren. Fühlt euch eingeladen. Ich denke, wir haben genügend Platz. Das Einzige, was richtig gut wäre, also vom Workshop-Baustein her selber, würde ich es wirklich als Community-Gedanke machen, weil es einfach einen kulturellen Mehrwert auch hat. Es ist ein super geiler Season-Opener, einfach für uns, einfach um an dieser Konstellation hier zusammen mit euch. Was müsste man natürlich machen, ein bisschen Verpflegung planen etc. Deswegen da bitte auf jeden Fall eine Voranmeldung, denke ich, über euch.
Ja, info@gasgeflüster.de oder auf Instagram. Schreibt jetzt eine kurze Nachricht, wenn ihr dabei seid.
Wir werden auf jeden Fall ein kleines bisschen Planungssicherheit haben und wir werden auf jeden Fall auch vorher einen schönen Kulturabend einrichten.
Also schreibt uns einfach 14. März. Das Ganze findet wo statt? Vielleicht einmal nochmal kurz den Ort, Adresse. So.
Genau, wir sind, das kennen die meisten, unweit vom Hermsdorfer Kreuz, wo die A4 die A9 trifft, bei der Stadt Gera vorgeschaltet, haben hier mehr oder minder eine eigene Autobahnabfahrt. Ihr seid nach einem Kilometer schon im Laden, also super gut erreichbar. Ist zur groben Orientierung 45 Kilometer vom Sachsenring weg, also genau zwischen Sachsenring und Schleiz ganz grob. Wir haben Parkplätze da, wir haben Pensionen rundherum, also wenn es da Übernachtungsmöglichkeiten oder Wünsche gibt, lasst uns das gerne wissen. Und fühlt euch natürlich auch frei. Ich denke, das wird vielleicht jetzt nicht jeder sein Fahrzeug mitbringen können, aber wenn dort Umstände sind, dass ihr sagt, ich habe hier wirklich einen Härtefall, ich will da mal drüber gucken lassen, ich lasse das lieber von euch einmessen, dann bringt gerne das Fahrzeug mit und Transporter mit. Wir nehmen uns dort entsprechend Zeit.
Also Korbusen.
Und der Zeitpunkt ist extra so gewählt. Genau, Korbusen ist das Stichwort. Da findet das statt, Korbusen bei Gera. Und der Zeitpunkt ist auch extra so gewählt, 14.3., dass diejenigen, die Saisonkennzeichen haben, ab dem 1.3. sogar mit dem Moped da schon hinfahren können. Also die Option besteht auf jeden Fall auch. Und jetzt noch ein Punkt. Lars hat das angedeutet, natürlich auch für die Rennspezialisten die Möglichkeit, das Moped mit hinzunehmen. Es soll aber quasi ein allgemeiner Workshop werden und sich an die richten, die grundsätzlich einfach mal eine Ahnung davon haben wollen, wie ein Fahrwerk funktioniert, wie das innen drin aussieht, wenn es uralt ist. Dieses Beispiel hast du angesprochen, werden wir auf jeden Fall sichtbar machen und lasst euch da nicht abschrecken, ist super.
Das wäre noch eine geile Sache, die wir vielleicht ausbieten könnten. Hätte schon eine gute Idee.
Ja.
Schreibt mal in eure Anmeldung mit rein, wie lange euer Fahrzeug keinen Service bekommen hat. Und dann können wir uns ja das Älteste auswählen und das wird dann mitgebracht und das machen wir dann auf.
So, das klingt doch sehr, sehr gut. Das ist doch ein geiles Angebot. Also 14. März, Korbusen bei Gera, bei Motorradke, so heißt es, um es genau zu nehmen. Eine super Chance und auf jeden Fall wird es unterhaltsam, lehrreich und so weiter. Wenn ihr Bock habt, schreibt uns. Lars, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke und das, was noch kommt. Es war ein wirklicher Auftakt nach Maß hier am Gasgeflüster-Stammtisch. Technisch lehrreich, unterhaltsam, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Lars, schön, dass du hier warst. Ich freue mich total auf den März. Kann es kaum erwarten. Bis dahin, ich sag alles Gute an alle da draußen. Bleibt sicher, auch bei diesen eisigen Temperaturen. Tschö und bis bald.
Ciao.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab, hab, hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.